Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 24. Januar 2024. Ganz viele 24. Quersumme 6 steht immer für Erfolg und ja, vor allem gute Laune, wenn ich dich sehe.
Ja, gute Laune. Bei der Nachrichtenlage manchmal gar nicht so einfach, aber eines ist wichtig und damit fangen wir gleich mit dem Wetter an. Es ist wunderschönes Wetter. Wir haben Sonnenschein, einen blauen Himmel, ein paar Wölkchen zwar, aber das scheint heute ein guter Tag zu werden und minus 7 Grad. Ein schöner Wintertag und der See changiert. Changieren ist ja die neue Vokabel für diejenigen, die uns hören. Immer wieder höre ich, dass Menschen sagen, die Vokabel haben sie vor uns nie gekannt und es hat sich irgendwie bei uns hier eingebürgert. Aber er changiert in einem Silbergrau.
Sowas nennt man Bildungsradio.
Ja, ich bin genau Bildungsradio.
Das war witzig gemeint. Natürlich würden wir uns so etwas nie anheften wollen, weil das machen die Öffentlich-Rechtlichen. Die haben den Bildungsauftrag.
Genau, das ist was anderes als bildungsfern sehen, denn bildungsfern wollen wir natürlich nicht sein, sondern Bildungsradio.
So, und bevor wir uns jetzt versteigen hier, fangen wir mit den aktuellen Nachrichten an. Viele von euch sind betroffen. Die Bahn streikt. Es wird als ein Megastreik bezeichnet. 6 Tage soll er gehen. Seit gestern Abend 18 Uhr fahren keine Güterzüge mehr. Aber seit letzter Nacht 2 Uhr werden auch die Personenzüge und die S-Bahnen bestreikt. Denn die Lokführergewerkschaft GDL will verschiedene Erleichterungen durchsetzen für ihre Leute. 3 Stunden weniger Arbeitszeit pro Woche unter anderem. Ja, und man hat sich festgefahren, also im wahrsten Sinne. Keiner ist mehr verhandlungsbereit. Und die Folgen für die Wirtschaft, die sind schlimmer, als man sich das auf den ersten Blick hin vorstellen kann. Die Bild hat das mal zusammengefasst. Die haben das Institut IW gefragt und die schätzen die Kosten auf bis zu 1 Milliarde Euro. Und was heißt das genau? Wo haben wir jetzt die Gefahr von Lieferengpässen? Wo stockt die Produktion? Welche Waren werden knapp? Da kommen wir gleich drauf. Andreas, mir kommt es vor, ich habe gestern ein Interview aufgezeichnet, das kommt demnächst raus. Und das ist ein Vorgespräch zu unserem Kongress mit dem Professor Hockerts. Der ist ja Immunologe und Pharmakologe und ist auch in der Molekularbiologie hochbewandert. Und der beschäftigt sich mit dem, was die WHO macht, was sie plant, was sie wollen. Und sehr interessante Einsichten. Und der sagt, die WHO habe den Begriff Permakrise hervorgebracht. Und wenn wir uns das hier jetzt anschauen, nach den Bauernprotesten, nach den Wahnsinnsdemos gegen rechts, da kommen wir auch gleich noch zu, nach Covid, nach Ukraine-Krieg, nach Israel-Krieg, nach Houthis im Roten Meer, jetzt haben wir halt einen Streik der Bahn, alles zusammengenommen. Kann der Mensch das überhaupt noch in sich für sich auffangen? Denn wenn wir hier über diesen Bahnstreik sprechen und gleich über die Folgen, dann ist das natürlich sehr viel näher als zum Beispiel die Houthis im Roten Meer.
Naja, es geht darum, dass die Menschen jetzt übertriggert werden mit Angstinformationen. Denn dann beginnt der, ich habe ja mit dem Herrn Nils schon im Vorgespräch darüber gesprochen, der Hippocampus, diese Notsituation zu erkennen und versucht sofort zu schreiben, legt also quasi ein Archiv an. Das heißt, es wird quasi aufgezeichnet über unser Gehirn, welche Gefahren drohen können. So, jetzt haben wir gleichzeitig aber erfahren, dass unser Gehirn, das heißt die Nachproduktion von neuen Neuronen, also von neuen Indexneuronen, eben halt gehemmt wird. Das heißt, es ist nicht mehr genügend Speicherkapazität da, um diese neuen Informationen abzuspeichern. Aber da die ja so wichtig erscheinen, weil sie uns emotional triggern, fängt der Körper jetzt an, das Gehirn doch diese Dinge zu speichern, aber indem sie alte Erinnerungen überschreibt. Das heißt, alte Erinnerungen werden über diesen Weg quasi weggebracht. Das heißt, das Gehirn mit den alten Erinnerungen wird quasi gelöscht über diesem Weg, um sie mit neuen Erinnerungen, die nur noch aus Angst, Panik und aus dieser Permakrise bestehen, eben halt zu bestücken. Und wenn man das weiß, kann man auch dagegen angehen. Eins der wichtigen Punkte, die ich mit Herrn Nehls besprechen werde.
Ja, das ist der Molekularbiologe Dr. Michael Nehls. Der hatte das Buch Das indoktrinierte Gehirn vor einigen Monaten veröffentlicht und das schlägt wirklich Wellen. Das wird inzwischen auch oder wurde schon ins Englische übersetzt, wird auch auf dem amerikanischen Markt jetzt in der nächsten Zeit erscheinen. Sagst du? Okay. Und Nehls zieht mit diesen neuen Erkenntnissen wirklich weltweit durch auch die Sendungen, nicht nur die Alternativen und die Informationen übrigens, gerade was du berichtet hast über den Hippocampus, die sind in diesem Gespräch mit Professor Hockerts bestätigt worden. Er hat sich mit Nehls auch in Verbindung gesetzt und das ist schon sehr spannend. Die forschen da also gemeinsam und darüber werden wir in unserem Kongress stabil durch den Wandel, wollte ich gerade sagen, das war der letzte, dieser heißt Kraft voll in den Durchbruch sprechen und das wird wirklich hochinteressant. Was ist da für uns auch, Andreas, ne? Schon alleine in den Vorgesprächen oder anderen Interviewaufzeichnungen, was wir alles schon lernen konnten?
Ja, und das ist ein Trend und ich habe ja mich gestern mit dem Dr. Michael Nehls unterhalten, der gerade in USA war auf Vortragstour. Sein Buch befindet sich in USA mittlerweile bei Amazon in der Bestsellerliste auf Position 8. Das ist gewaltig in dieser Dimension, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist ja auch der Schwerpunkt unseres so wichtigen Webinars, weil wir versuchen, weil wir mehrere Säulen haben, um diesen Durchbruch zu beschreiben, um gewappnet zu sein, durchzukommen. Nochmal ganz kurz bei der Gelegenheit, bitte denk dran, dass dann nicht irgendwann die Fragen kommen, oh, das haben wir gar nicht gewusst. Bis zum 31. Januar gibt es diesen Frühbucherrabatt. Ab dann wird der reguläre Preis fällig. Und noch etwas, es gibt immer wieder Menschen, die dann sagen zu uns und schreiben uns an, oh, an diesen 3 Tagen kann ich allerdings leider nicht. Das ist doof jetzt, was kann ich denn da machen? Keine Sorge, der läuft zwar dann live in der Übertragung dann aus dieser Computergeschichte dann raus. Das heißt, jeder kann es dann sehen am 15., 16., 17. Aber es ist noch trotzdem über das gesamte kommende Jahr zu sehen, in dem man es aufrufen kann mit einem Jahr, wo man dann reingehen kann und kann es immer wieder auch wiederholen, so oft man will. Also für denjenigen, der nicht da ist, ist es kein Problem.
Ganz genau. Ich habe nämlich hier gerade auch eine Zuschrift bekommen. Da schreibt eine Frau, so geniale Referenten, genau meine Lieblingsmenschen, aber ich fahre gerade an dem Wochenende in Urlaub. Und na klar, ein ganzes Jahr lang vom 15. März diesen Jahres bis 15. März nächsten Jahres oder wahrscheinlich bis zum 17. dann ist der Kongress für alle, die ihn gebucht haben, zu sehen. Da könnt ihr dann auch eure kleinen Happenings zu Hause planen, Menschen einladen und vielleicht auch nur den einen oder anderen Vortrag gemeinsam schauen. Auf jeden Fall können wir jetzt schon versprechen, dass es super spannend wird. Und was für mich besonders wichtig ist, ich hatte ja auch schon ein Vorgespräch geführt mit der Frau Dr. Wiechel, das ist die Chefärztin der Swiss Mountain Clinic, die wirklich auch erhellende Beiträge liefern wird, was wir alle tun können, um eben auch den schweren Vergiftungen, die sozusagen ungebeten in unser Leben kommen, nicht nur auszuleiten, sondern uns künftig davor zu schützen durch einige Veränderungen unserer Entscheidungen. Aber immer mehr kommt heraus, wenn man mit diesen Experten spricht, jeder Einzelne von uns hat die gesamte Verantwortung für sich. Es kommt niemand mehr und sagt, du, ich sag dir mal, was das Beste jetzt für dich ist und jetzt nimmst mal das und das lässt mal weg. Wir müssen uns selbst drum kümmern und dazu ist es wichtig, dass wir solche Experten anhören, ihnen zuhören, unsere Schlüsse daraus ziehen und Veränderungen einleiten. Wir werden das nicht vom WEF in Davos, ich sage jetzt nur noch WEF, ich finde das so schön, das ist so ein bisschen auswurfmäßig.
Klingt so ein bisschen wie ein Auswurf. Ja, ja, das stimmt schon so. Also ich habe ja gestern wieder euer Gespräch miterlebt, was ihr am Telefon hattet auch. Und ich höre dann ja auch so am Rande immer mit. Für mich ist es sehr bezeichnend, wie diese Chefärztin der Swiss Mountain Klinik, Frau Dr. Wiechel, die Dinge sehr einfach und allgemeinverständlich auf den Punkt bringt und eine bestechende Logik hat, die auch wirklich gleich ins Nervensystem reingeht und ins Herz gleichzeitig. Und man sofort spürt, was kann man tun.
Ja, und diese ganzen Experten, die sprechen genau über das Thema Angst. Und wir sehen an den aktuellen Nachrichten, es ist doch nur noch die nackte Angst, die geschürt wird, damit die Menschen mehr und mehr ihren sicheren inneren Zusammenhalt verlieren. Und Hockerts hatte was sehr Schönes gesagt gestern. Er ist ja auch ein sehr gläubiger Mensch und er sagt, also das ist das Letzte, was wir haben dürfen. Er rät eben auch, ins Gottvertrauen zu kommen. Er liest die Bibel dafür. Aber ich fand den Spruch ganz spannend, indem er sagte, die Angst ist das kalte Buffet der WEF-Leute, von dem ernähren sie sich.
Das ist so. Das Dunkel braucht die Angst. Das ist die Energie, mit dem das Dunkel gespeist wird. Und deshalb müssen sie sich permanent das Buffet noch erweitern und noch einen Nachschlag und noch einen Nachtisch. Das ist eine Völlerei im Prinzip der WEF-Funktionäre, die sich an der Angst laben, der großen Menschheit, die wir haben. Und wenn wir das erkennen und dann in die wirkliche Situation des Gottvertrauens zurückkommen, wieder unseren Pfad einnehmen und weiter gerade schreiten und nicht in Panik zu geraten. Es ist ein schwerer Prozess, mir ist das sehr wohl klar. Auch wir beide, muss man dazu sagen, wenn wir unsere Nachrichten durcharbeiten, sind manchmal doch schon auch am Limit und da fließt auch schon mal eine Träne, wenn man sieht, wie das läuft. Das ist, kann man ganz offen sagen, dass wir hier auch schon beide geweint haben bei bestimmten Nachrichtenlagen. Aber wenn wir dann wieder uns sammeln und kommen dann wieder in die Kraft, sehen das Licht am Horizont, dann sagen wir wieder mutig voran, Gott wohlgetan und gehen dann wieder mit Optimismus weiter in Richtung Zukunft.
Wie sagte der größte Prophet, den das Alte Testament aufzuweisen hat, Jesaja, rüstet euch und erschrecket. Und wenn ihr euch wieder erschrecket habt, müsst ihr euch wieder rüsten, bevor ihr euch das nächste Mal erschrecket. Das sind jetzt die Herausforderungen an uns, die wir tatsächlich am besten meistern können, wenn wir uns auch mit geistigen Themen beschäftigen, wenn wir unser Inneres, also das andere Standbein zu dem irdischen Leben, mehr und mehr festigen und uns mit diesen Themen beschäftigen. Was sind die Naturgesetze? Wie stehe ich in den Naturgesetzen? Halte ich sie ein? Verhalte ich mich danach? Habe ich die richtige Haltung? Ja, was die richtige Haltung angeht, da kommen wir nachher auch noch drauf. Rechts, ihr seid ja alle rechts, ab in die rechte Ecke mit euch. Ja, das wird auch noch gleich ein Thema werden. Wir kommen aber jetzt noch mal zu den Streiks zurück, denn die Folgen sind verheerend und es gibt hier verschiedene Branchen, die jetzt schon angekündigt haben, dass man darunter leiden wird und dass es sauteuer wird. Zum Beispiel die Stahlverbandchefin Kerstin Maria Rippel hat gegenüber Bild gesagt, über 50% unserer Rohstoffe und Erzeugnisse werden über die Schiene geliefert. Ein zweiter Streik innerhalb weniger Wochen, dieses Mal gleich 6 Tage am Stück. Das trifft die Logistik unserer Unternehmen und unserer Abnehmerbranchen empfindlich. Ja, und es ist nicht nur die Logistik in der Stahlbranche, eng verzahnt natürlich auch dazu die Autobranche. Über die Bahntochter DB Cargo werden die Fabriken immer zeitgenau beliefert. Die europäischen Werke der deutschen Autohersteller haben einen Puffer von maximal 24 Stunden. Und ab dann drohen nicht nur Verzögerungen, sondern ein Produktionsstillstand. Passt ja prima in das Gesamtbild der Permakrise.
Ja, natürlich. Aber wir sollten dabei eines uns auch klar machen. Ich finde, das ist eine richtige Entwicklung, weil auch wenn das jetzt eben halt schon holpert, besteht eine Chance, je eher die Leute erkennen, dass wir mit den gesamten rechtsextremen Ablenkungsmanöver und diesen ganzen Firlefanz, den man uns verkauft, eigentlich von den Problemen, die die Menschen wirklich berühren, ablenken will. je eher das klar wird, je eher diese Ausfälle sind, desto eher gibt es auch noch die Möglichkeit einer Umkehr. Man hat aus meiner Sicht in der Agenda vor, die Wirtschaft komplett zu ruinieren. In Deutschland und in Europa. Man will versuchen, aus meiner Sicht, einen Totalausfall der Ökonomie zu haben in Europa. Und diese Kapazitäten, die dann frei werden, die teilen sich die übrig gebliebenen Wirtschaftsgebiete wie USA oder China dann auf. Das ist das Thema. Je eher wir erkennen, wie es läuft, je eher es zusammenbricht an allen Stellen, das ist jetzt eigentlich eine gute Entwicklung. Wir sehen nämlich, dieser Kampf ist noch lange nicht erledigt. Das geht jetzt erst richtig los.
Also solche Aussagen kann man ganz klar unter der Überschrift Optimismus ablegen, Andreas. Aber du hast schon recht. Ich meine, die dunklen, falschen Dinge und alltäglichen Situationen, in die wir inzwischen hineingeschoben werden, die werden damit immer offenbarer. Und nur was offenbar ist, kann auch erkannt und kann auch gebannt werden.
Also ich glaube nicht mal, dass das ein Optimismus ist und schon gar keine irgendwelche Hoffnung, weil ich sehe die Hoffnung eben halt auch manchmal eben halt als letzten Ausweg, ohne dass man dann noch eine wirkliche Struktur im Kopf hat, mit dem das dann funktionieren könnte. Nein, Krisen sind Herausforderungen. André Leisen, der ehemalige Chef des Handelsblatt aus Belgien aus den 70er Jahren, der hat diese Worte mal geprägt. Krisen sind Herausforderungen und die haben wir jetzt in einer Art, wie wir sie in der Geschichte offenbar noch nie hatten. Und wenn wir eben halt einen solchen punktuellen Crash bekommen, ist das kein Untergang, weil wenn die Wirtschaft kollabiert, bedeutet doch nicht, dass die Maschinen alle verbrannt sind, die Fabriken alle in Flammen stehen. Nein, das Finanzsystem muss neu geordnet werden, indem es durch einen Staatsbankrott sich regeln wird. Das ist eine ganz logische Geschichte. Ich bin da voller Hoffnung und dann kann man neu aufbauen. Und verlieren werden dann nachher die größten Kapitalsammelbecken. Und ehrlich gesagt, damit kann ich leben.
Ja, ich sehe gewisse Freude in deinem Gesicht. Vielleicht noch ein wichtiger Ausspruch von Professor Hockerts, der also die großen Experten, mit denen wir gerade eng in Kontakt sind wegen des Kongresses, die sprechen immer wieder das Thema Angst an. Die Angst schwächt das Immunsystem. Die Angst verwirrt uns Menschen. Die Verwirrung ist dann so groß zuweilen, dass Entscheidungen nicht mehr klar getroffen werden. Wenn klare Entscheidungen nicht mehr getroffen werden können, gerät das Leben so langsam aus den Fugen. Und das scheint offenbar das zu sein, was das System unbedingt will, um die Menschen klein zu bekommen. Und genau dagegen stellen wir uns hier mit aller Kraft, mit aller Kühnheit, übrigens auch mit herausfordernder Freude, weil wir werden sehen, wer das Lichtschwert in fester Hand hält. An dem wird das Dunkel zerschellen und wir gucken dabei zu. Ihr könnt es glauben, geht auf diesen sicheren Weg. Heute bin ich fast beschwörend.
Nein, das ist schon okay so, weil das ist auch keine Schadenfreude, von der wir hier reden, gegenüber denen, die das vermeintlich alles steuern und gar nicht wissen, welches Karma sie sich aufladen und was sie erwartet. Ich glaube, wenn die meisten das verstehen würden, wie die Naturgesetze laufen, keiner möchte mit diesen Leuten dort oben tauschen, ob sie Harari oder Schwab oder Bill Gates heißen. Ich glaube, keiner möchte mit denen tauschen, mit Sicherheit nicht. Und entscheidend ist, dass es sich um eine optimistische Freude handelt, und zwar deshalb, weil das Licht stärker als das Dunkel ist. Und das ist keine Beschwörung, sondern das ergibt sich aus den Naturgesetzen. Und das kann ich auch sagen mit einem, ich sage mal, ausgeprägten physikalischen Sachverstand, dass ich diese Zusammenhänge, nämlich der Schöpfungsstruktur, aus der Physik heraus in Verbindung mit der geistigen Welt, die gehört unmittelbar miteinander zusammen. Und wenn wir nämlich Geist und Verstand wieder in einen Einklang bringen, also das Gegenteil von dem, was Herr Dr. Nehls herausgefunden hat, was man plant, nämlich das Stammhirn, den geistigen Teil, noch mehr einzudampfen, das ist ganz wesentlich. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, in der Botschaft, im Lichte der Wahrheit von Abdruschin werden genau diese wirklichen Strukturen der Gesetze der Natur dargestellt. Man liest das nicht wie einen Roman, sondern man studiert dieses Werk. Das heißt, man soll auch nicht jeden Tag dann, viele sagen, ich kann gar kein Kapitel lesen jeden Tag beispielsweise, braucht man auch nicht. Vielleicht braucht man sogar nur einen Absatz lesen, vielleicht sogar nur einen Satz und den dann im Kopf hin und her bewegen und im Einklang mit der Seele auch zu durchleben. Und wenn diese Empfindungsebene dadurch sich wieder aufbaut, das feinste und exakteste Messinstrument, was wir auch in der Wissenschaft haben, nämlich die Empfindung, ist ein Messinstrument, hochexakt. Wenn wir das wieder lernen, sind wir in der Lage, plötzlich die Welt wieder mit einem ganz anderen Weitwinkel, Perspektive, Fokus, es wird alles wieder gesund. Wie ein Auge, was ich beobachte, wenn die Pupille sich erweitert und zusammenzieht, dieses unglaubliche Wunderwerk der Natur, allein ein Auge ist ja schon unfassbar zu erklären, zu erkennen. Genauso können wir uns wieder fokussieren, dass wir mit der gesamten Seele wie eine Pupille uns erweitern, zusammensetzen, mit ihr spielen und das Weltgeschehen ganz anders begreifen können.
Du, Andreas,
ja.
Wir haben hier noch ein paar Themen.
Entschuldige, ich bin gerade so im Fluss.
Ihr müsstet ihn sehen, die Augen strahlen. Und das ist auch tatsächlich das, was uns hier immer wieder erbaut und aufbaut, die Beschäftigung mit den Naturgesetzen. So, jetzt geht's weiter. Also wir sind immer noch, hängen noch immer in der ersten Bildmeldung fest, nämlich was wird alles noch betroffen sein von diesen Bahnstreiks, den sechstägigen, im Bereich Chemie, durch diesen Streik drohen auch dort Lieferverzögerungen, Produktionsausfälle und das in ganz vielen Industrien unterschiedlichster Art. Zum Beispiel in der Biotechnik, bei Autos wieder mal, in der Medizin, bei Lebensmitteln, in der Hygiene, in Solar und so weiter. Auch der Bereich Kohle, also die DB Cargo, versorgt deutsche Kraftwerke pro Woche mit rund 50 Steinkohlezügen. Ein längerer Streik behindert mittelfristig die Lagerhaltung und die Folgen sind Lieferverzögerungen und Probleme in der Brennstoffversorgung. Was das genau heißt, wisst ihr. Dann der Bereich Mineralöl, die Raffinerien wie in Leuna, Schwedt, die sind angewiesen auf die Schienentransporte. Und dazu kommt, dass in Streikzeiten mehr Menschen auf Bus und auf Auto umsteigen. Und das hat wiederum zur Folge mehr Spritnachfrage. Und demzufolge könnten wir vor leeren Zapfsäulen stehen. Auch die Post ist betroffen, denn wöchentlich fahren 52 Paketzüge. Und ein Zug ist im Durchschnitt mit rund 100.000 Paketen beladen, die bei einem Streik nicht rechtzeitig ihre Empfänger erreichen. Insgesamt fahren wöchentlich in Deutschland 20.000 Güterzüge, 60% davon ins europäische Ausland. Und ein solcher Zug ersetzt ungefähr 52 Lastwagen. Ja, und das heißt natürlich, wenn auch diese Züge mit dem Ausland verbunden sind, dann trifft natürlich der Streik der GDL auch die europäischen Nachbarländer und wird die ohnehin schlechte Konjunktur einfach weiterhin abwürgen. Eine CDU-Politikerin, Frau Konnemann, die sagt, 6 der 10 europäischen Frachtkorridore verlaufen durch Deutschland. Heißt, die anderen Länder werden mit in Mitleidenschaft gezogen. Und in der Tagesschau wird zitiert, der Konjunkturchef des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Grömmling, der sagt, dass der Streik eben diese Wirtschaft jetzt teuer zu stehen kommt. Er nennt die Zahl pro Tag 100 Millionen Euro verliert Deutschland an Wirtschaftsleistung. Und bei der nun angekündigten Streikdauer von 6 Tagen stiegen die Kosten nicht mehr linear, sondern multiplizierten sich teils. Und er spricht eben auch von 1 Milliarde Euro Schaden pro Tag.
So, da fällt mir einfach so ein bisschen ein, wie mein Vater immer sagte, Wer nicht hören will, muss fühlen. Wir erleben jetzt etwas Gewaltiges. Die Preise werden sich natürlich dann durchschlagen auf den Verbraucher. Dann wird es viele Produkte, Medikamente und so weiter eventuell nicht mehr geben. Und dann werden die Menschen vielleicht endlich wieder verstehen, anstatt sich auf irgendwelchen Demonstrationen abrichten zu lassen, indem die Regierung selbst zu Demonstrationen aufruft, wie im schlimmsten Sozialismus, wie es je gewesen ist, bei untergehenden sozialistischen Systemen. Und genau dann werden die Leute nämlich irgendwann in Schwierigkeiten kommen. Sie haben es nicht mehr warm, bekommen kein Diesel oder kein Benzin mehr. Sie haben die Situation, dass sie kein Essen oder Trinken mehr bekommen und so weiter und werden eingeschränkt sein oder verlieren ihren Arbeitsplatz. Das schmerzt. Und ich habe festgestellt, die Menschen erkennen leider erst dann, worum es hinausgeht. Ich meine nicht die Menschen, sondern viele Menschen natürlich nur, um dann im Prinzip tatsächlich ihren Fokus auf die wesentlichen Dinge zu schieben. Und das ist eben halt nicht eine rechtsextreme Diskussion, die hier stattfindet.
Ja, es ist eine Beerdigungsmusik für die deutsche Industrie und Wirtschaft, die wir hier abspielen müssen, leider. Und offenbar muss es noch viel heftiger kommen, bevor vereinzelt die Menschen begreifen, um was es hier eigentlich geht. Wir haben am Montag, wir haben auch vergangenen Freitag über die Abwanderung der Industrie, der großen Firmen gesprochen, Standortschließungen, Personalabbau in Tausender- und Zehntausenderzahlen, Bosch, Bayer, BASF, Miele, Mercedes und so weiter. Kinder, wobei schauen wir hier eigentlich zu und warum schauen so viele immer noch zu? Und mir erscheint das ja mit diesem Demo gegen rechts, da gibt es ja viele Aufrufe, die im Internet gezeigt werden, dass es viele bezahlte Demonstranten gegeben hat, dass man auch richtige Trupps offenbar losgeschickt hat, die Leute einkassieren, wo an Haustüren geklingelt wurde, wollt ihr nicht auch gegen rechts demonstrieren? Und viele hinterfragen oft gar nicht. Andreas, und wir hatten heute eine Meldung eingestellt, dass zum Beispiel die Schulleitung eines Gymnasiums in Koblenz Schüler darin unterstützt, zur lokalen Demo gegen rechts zu gehen. Dafür gibt es sogar schulfrei. Das hat das Nachrichtenportal News gemeldet. Und die Eltern, die werden überhaupt nicht darüber informiert. Hat man gesprochen mit einem empörten Elternteil, der natürlich wieder nicht den Namen sagen will. Aber wir haben hier das Schreiben, das die Schulleitung an die Kinder verschickt hat, aber nicht per E-Mail, sodass die Eltern das sehen konnten, sondern direkt an die Kinder. Und da hieß es: Am Samstag um 11 Uhr findet auf dem Münzplatz in Koblenz eine Demo gegen Rechtsradikalismus statt. Solltet ihr daran teilnehmen wollen, unterstützen wir als Schulgemeinschaft dies. Um dementsprechend ab 10.30 Uhr am Samstag beurlaubt zu werden, benötigen wir daher bis spätestens morgen, Freitag, also ganz kurzer Zeitraum, eine schriftliche Bitte um Beurlaubung seitens eurer Eltern bzw. Volljährigkeit von euch selbst. Richtet die schriftliche Bitte um Beurlaubung bitte an das Sekretariat. Ja, und dann kriegt man frei. Und Andreas, das ist etwas, was es, glaube ich, schon mal gegeben hat bei Fridays for Future. Da haben die Kinder auch schulfrei bekommen am Friday. Und viele haben das natürlich dankend angenommen und wurden dadurch zu Demonstranten.
Naja, das erinnert ein bisschen an 1989, 88, 89, DDR-Endzeit. Man muss wissen, in einem Sozialismus, also einem totalitären, diktatorischen System, es ist ja die Diktatur des Proletariats, so hat sie sich selbst genannt, also als Diktatur, natürlich unter dem Deckmantel der Demokratie, aber Demokratie wird ja nirgendwo definiert und keiner weiß so richtig, was das ist. Das ist ja ein Schlagwort, eine Vokabel, ein Marketingbegriff mittlerweile geworden. Und das Interessante ist ja, dass auf diesen großen Demonstrationen, zum Beispiel der Einheitstag der DDR beispielsweise, also der, wo sie sich selbst gefeiert hat, der Gründungstag der DDR, wo dann eben auch dann die Führer selbst Es waren ja alles Führertypen. Sozialismus bringt ja immer Führer hervor. Und diese Führer, das war das ZK der SED, das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, die ganz vorne mitmarschiert sind und dann eben halt demonstriert hatten. Und man fragt sich eigentlich gegen wen, gegen wen. Und das erinnert, wenn beispielsweise dann Frau Baerbock und der Bundeskanzler Scholz, Cum-Ex Scholz, wenn die dann quasi in der ersten Reihe demonstrieren, offenbar gegen sich selbst, denn sie sind ja für die Politik verantwortlich. Und wer ein bisschen was von Demokratie versteht, da müssten drei Fragezeichen hochkommen. Wie kann es sein, dass die Führenden gegen eine Opposition demonstrieren? Das ist ja das Absurde. Was hat das mit Demokratie zu tun? Wir sind also auf dem klaren Weg in ein totalitäres System.
Ja, und die Verwirrung wird perfekt gemacht, denn auf der einen Seite waren es die Landwirte, die Bauern, die demonstriert haben, die Handwerker, die Logistiker, Spediteure und so weiter. Und jetzt gibt es praktisch als eine Art Gegensatz diese gegen rechts. Alle anderen, die da mit den Bauern gemeinsam protestiert haben über Tage, ja, die sind halt jetzt auch alle einfach mal rechts. Genauso wie die Impfkritiker, genauso wie die Corona-Beleuchter und so weiter. Genauso wie die Menschen, die lieber Frieden als Krieg haben wollen, sind alle rechts. Das ist wirklich also so schlimm, Andreas. Und die landesweiten Säuberungen, die jetzt schon in linken Zirkeln hier thematisiert werden. Das hat es ja schon mal gegeben. Wir haben eine Leserzuschrift bekommen mit Hinweis auf Wikipedia. Das ist ja hier für unsere ganzen Systemplayer, ist das ja die Informationsquelle. Deswegen dürfen wir uns hier auch gerne darauf berufen. Und diese Leserin, die uns das geschickt hat, die hat da auf Wikipedia mal den Zusammenhang zu Mao Zedong hergestellt, der eine landesweite Säuberung der sogenannten Rechten 1957 vorgenommen hatte.
Das ist ein interessantes Thema. Also vielleicht zur Erinnerung, Mao Zedong ist damals Ende des 19. Jahrhunderts geboren worden und in den 1970er Jahren gestorben. Und er war in seiner Zeit ein marxistisch-leninistischer Revolutionstheoretiker, ein Diktator, der viele Menschen auch umbringen ließ zum Schluss in Richtung seiner großen Philosophie. Nach ihm ist ja quasi regelrecht auch eine gesamte Dynastie genannt worden. Und er hat dann 1957, als es dann Probleme gab, es gab dann Widerstand, hat er eine Anti-Rechtsbewegung ins Leben gerufen. Und damit war eine landesweite Säuberung der sogenannten Rechten verbunden 1957. Und dabei wurden dann zum Schluss, das pushte sich immer weiter hoch und damit wollen wir auch auf gewisse Gefahren hinweisen, die da drohen. Es wurden zum Schluss 1 bis 2 Millionen Menschen willkürlich als rechts eingestuft und in 2 Schüben dann in Erziehungshaft gesteckt oder sogar hingerichtet. Wenn ich mir jetzt ansehe, beispielsweise in der Antonio Amadeus Stiftung, wo drin steht beispielsweise, dass Kinder ihren Eltern weggenommen werden können, wenn die Eltern sich zum Beispiel gegen Gender stellen, wenn die Eltern eben halt vermeintliches rechtes Gedankengut haben, das steht dort in den Statuten drin. Und wenn wir uns das ansehen, dass man mit dieser Anti-Rechtsbewegung 1957 mit Gewalt eine Diktatur errichtet hat nach sozialistischem Vorbild. Und ich erinnere mich an die Aussage von Herrn Habeck, der dieses chinesische Modell als Vorzeigemodell argumentierte in einer wirklichen Aussage vor einer Fernsehkamera und hat gesagt, ja, also ich würde sagen, ich finde das genau richtig, wie sie es gemacht haben. Dann wird einem vielleicht klar, um welche Dimension es hier gehen kann.
Ja. Und wie weit wir eigentlich schon sind, zeigt auch ein Vorgang aus Stralsund. Da gab es eine Veranstaltung und der Veranstalter selber war auf der Bühne und hat mal, um das mal ein bisschen näher zu beleuchten, wie rechts ist man denn wirklich, wenn man zum Beispiel die Nationalhymne singt? Und er hat daraus zitiert und hat das auch angesungen, Andreas. Was ist dann passiert?
Also es war nicht der Veranstalter, sondern es war ein Teilnehmer. Ein Teilnehmer, der an dieser Demonstration gegen rechts teilgenommen hatte. Und dieser Mann, der ging auf die Bühne dann, der war dort auch vorne irgendwo in der Nähe der Bühne, und hat sich dann das Mikrofon genommen und hat dann gesagt, ich habe das hier mal wörtlich rausgenommen, aus dem News-Artikel, NIUS, hervorragend recherchiert wie immer. Und er hat gesagt, mir fehlt unter all den tollen bunten Flagge eine Flagge, und zwar die schwarz-rot-goldene Flagge. Und darauf gab es einzelne Buhrufe aus dem Publikum. Interessant, die schwarz-rot-goldene Flagge ist natürlich die Nationalflagge der Bundesrepublik, die ja auch den Rechtsstaat beschreibt. Und dann legte der Mann nach und wörtlich, und wir hätten vielleicht noch ein anderes Lied singen können. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Und aufgrund dieser Tatsache, dass Einigkeit, Recht und Freiheit Begriffe sind, bei denen Linksorientierte offenbar Pickel bekommen, ging sofort ein Konzert los, Buhrufe, Nazis raus. Es war ein wirklich hohes Ding, was dort gelaufen ist. Die Polizei ist dann auf die Bühne gekommen und hat diesen Mann, der Einigkeit und Recht und Freiheit gefordert hat, aus der Nationalhymne, haben ihn dann von der Bühne runter festgenommen. Und ich habe mir aufgrund dieser Tatsache einfach mal Folgendes angesehen.
Lass mich mal ganz kurz unterbrechen. Ich kann mich erinnern, es gab eine große, ich glaube, es war eine Sportveranstaltung, wo die deutsche Sängerin Sarah Connor die deutsche Nationalhymne singen sollte. Und das hat auch ziemlich viel Aufsehen erregt, allerdings, weil sie den Text nicht konnte. Aber damals durfte man, und das ist ein paar Jahre her, durfte eine Sängerin auf einer großen Bühne durchaus die deutsche Nationalhymne noch singen. Das scheint ja nicht mehr zu gehen jetzt.
Worum es mir hierbei geht, und das, dieses Recht nehme ich mir jetzt einfach mal raus, liebe Eva. Ich habe einfach mal hier Nationalhymnen der Welt, und zwar große Bekannte, in Deutsch übersetzt und möchte gerne nur mal reinlesen. Die englische Nationalhymne, ich spreche hier wörtlich in Deutsch übersetzt. Gott schütze unsere gnädige Königin, lang lebe unsere edle Königin. Gott schütze die Königin, lass sie siegreich, glücklich und ruhmreich sein, auf dass sie lang über uns herrsche. Gott schütze die Königin und so weiter. Und dann kommt es. Zerstreut ihre Feinde und bringt sie zu Fall. Vereitle ihre Winkelzüge, durchkreuze ihre schurkischen Pläne. Auf dich setzen wir unsere Hoffnungen. Also, das sind zum Beispiel Begrifflichkeiten, die man auch als gewalttätig bezeichnen kann. Kurz zur US-Hymne. Da steht zum Beispiel dann auch rausgezogen, und wo ist die Rotte, die sich rühmend geschworen, dass die Verwüstung des Krieges und die Wirren der Schlacht ein Heim und ein Land nimmermehr uns lassen sollten? Das Blut hat schon ausgewaschen die Verunreinigung ihrer stinkenden Fußstapfen. Das sind Originalzitate aus der US-Hymne.
Ja, also das ist natürlich, klingt gar nicht schön, und da klingt klingt es wahrscheinlich in anderen Nationalhymnen auch ähnlich, weil ich weiß, dass du dir das schon mal angeguckt hast und ziemlich erschrocken warst.
Ja, und ich möchte noch eine letzte, das ist die französische Nationalhymne. Übrigens alle diese Länder, die ich jetzt nenne, England, USA oder auch jetzt Frankreich, die singen diese Hymnen stolz vor jedem Fußballspiel. Die französische Nationalhymne zum Beispiel: Auf Kinder des Vaterlands, ich zitiere das nur, die deutsche Übersetzung, der Ruhm, der Tag des Ruhms ist da. Gegen uns wurde der Tyrannei blutiges Banner erhoben. Und dann wird zweimal gesungen, hört ihr im Land das Brüllen der grausamen Krieger? Sie kommen in eure Arme, eure Söhne, eure Ehefrauen zu Köpfen. Und dann kommt der Refrain. Zu den Waffenbürger, schließt die Reihen, vorwärts marschieren wir, das unreine Blut tränke unserer Äcker Furchen. Entschuldigung, dass ich das so deutlich mache, aber mir ist das mal ganz wichtig, was dort für Texte in den Nationalhymnen sind, die man singt.
Ja, ich stelle mir gerade vor, wenn so etwas Ähnliches in der deutschen Nationalhymne zu lesen wäre, dann hätte man ja sehr schnelle, gute, triftige Gründe, das Ding zu verbieten. Aber da steht was anderes. Vielleicht nicht den ganzen Text, Andreas, aber da lies uns doch auch mal vor, was wir da unter anderem in der deutschen Nationalhymne finden.
Also die ich jetzt gerade vorgelesen habe, das waren die Harmlosen, die Menschlichen, die Humanen. Das waren auch die Beschützer und auch die Befreier. Jetzt kommen die Bösen. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Und noch eine Kleinigkeit, deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang sollen in der Welt behalten ihren alten schönen Klang und zu edler Tat begeistern unser ganzes Leben lang. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang. Ich stoppe hier. Das war jetzt die extremistische Nazi-Hymne, wo man sagt, Nazis raus, jagt ihn von der Bühne. Und die Polizei hat diesen Mann festgenommen, der sich auf diese Hymne bezogen hat. Ich finde das so wichtig, mal so gegenüberzustellen.
Ja, das ist der Patriarchismus des oder das Patriarch des alten weißen Mannes, der sich auf die Treue der Frauen stützt. Aber von den Männern steht da, glaube ich, nichts mit Treue, ne?
Nein, die brauchen nicht.
Ja, genau. Also ihr seht, man findet natürlich überall ein Haar in der Suppe, aber es ist schon sehr spannend, was du uns da heute ausgebreitet hast, Andreas. Und es ist natürlich jetzt auch alles wieder sehr rechts gewesen.
Genau.
So, der Anstandswauber. Kinder, genau. Manchmal kann man, ich habe schon wieder Kinder gesagt, das darf ich nicht sagen. Ich nehme es zurück. Ist mir vorhin auch schon rausgerutscht. Das ist immer dann der Fall, wenn man bei all dem Wahnsinn irgendwie versucht rauszukommen und in eine lockere, leichte Geisteshaltung zu kommen. Was murmelst du?
Darf man Kinder nicht mehr sagen?
Nee, ich habe das mal gesagt und da habe ich eins auf die Rübe bekommen hier von 2, 3 Leuten, unseren Lesern, die gesagt haben, wir sind keine Kinder. Wir möchten bitte wie Erwachsene behandelt werden. Und das mache ich natürlich auch. Also, ihr Lieben, das darf ich sagen. Ihr Lieben, es gibt eine nächste schreckliche Meldung. Die kommt von dem Arbeitgeberpräsidenten Herrn Rainer Dulger. Und der hat eine Attacke auf die Bundesregierung losgelassen und hat O-Töne, die auch wieder die Bild, es tut mir leid, es ist nun mal so, die haben manchmal wirklich interessante Informationen und Zitate. Und dort hat er sich nämlich auch ausgelassen und hat über die deutsche Wirtschaft Folgendes gesagt. Wir müssen aufpassen, dass wir vom Motor der Europäischen Union nicht zum Wohlstandsmuseum werden. Und Deutschland verkomme immer mehr, das ist seine Ansicht, zum Bremsklotz innerhalb der EU. Der Grund, den sieht er darin, dass die Ampelregierung die Belange der Wirtschaft konsequent ignoriere. Stattdessen wachse der Bürokratiewust immer weiter. Und er sagt, wir erfahren keine Entlastung, wir haben keine Planungssicherheit, wir erfahren kein Vertrauen. Unsere Nachbarn blicken mit mehr Sorgen auf uns, als wir das tun. Damit sagt er was. Das ist das, was wir vorhin schon mal konstatiert haben, Andreas, dass doch immer noch viele Menschen ihrem Arbeitsalltag nachgehen, ihrem Familienalltag nachgehen und tun wie Tulpe, als ob nichts wäre.
Naja, für unsere Zuhörer ist das ja nichts Neues. Und wenn da so ein Arbeitgeberfunktionär dann in irgendeiner Form dann mal ausschert und da die Wahrheit sagt, dann ist das eben halt für die, ich sag mal, in einer wirklichen Tiefschlaf, manipulierten Masse, wirklich relativ neues Land. Man muss immer wissen, dass durch diese großen Konzernkonzentrationen das ganz große Kapital, welches die eigentlichen Strippen aus den NGOs, NGOs wie WHO und so weiter steuert, dass die natürlich nur punktuell ein paar von diesen Top-Leuten auf ihrer Gehaltsliste stehen haben müssen und können somit ein gesamtes System inklusive ihrer Vertretungsorganisation lahmlegen. Und dann ab und zu bricht einer aus. Und es werden immer mehr werden, weil diejenigen, die die Macht haben, eine Handvoll Menschen sind gegenüber Milliarden, die dagegen stehen und glauben, sie sind in der Minderheit.
Also dieser Arbeitgeber Boss Dulger, der rechnet richtig mit Herrn Scholz, Habeck, Lindner und Co. ab und sagt, ich hätte nicht vermutet zum Amtsantritt dieser Koalition, dass ich einmal sagen muss, wir Unternehmer haben das Vertrauen in diese Regierung verloren. Und nicht nur das, er sagt weiter, die Bundesregierung versagt auf ganzer Linie. Das Land bekomme teilweise ideologische Parteipolitik zu hören. Die Regierung symbolisiere das Zuhören, tue aber zu wenig. Und auf dem Lieferschein der Bundesregierung, sagt er, steht wenig bis gar nichts drauf. Und auf Olaf Scholzens Doppelwumms folge jetzt der Kater. Und er solidarisiert sich mit den Wutbürgern und sagt, ich kann mehr und mehr jeden Wutbürger verstehen.
Ja, und das ist wieder ein Schritt in die richtige Richtung, nämlich endlich in Klarheit sich den Sachthemen zu widmen und aus diesen ganzen ideologischen Themen rauszukommen.
Ja, und er sagt auch, er hat zum Beispiel kein grünes Wirtschaftswunder erlebt. Im Gegenteil, unter Unternehmern sei jetzt die Stimmung so schlecht wie lange nicht mehr. Und viele hätten Bauchschmerzen darüber, wie es überhaupt weitergeht. Also ein aufmerksames Zuhören von Seiten der Bundesregierung geschehe nicht. Stattdessen ächzten Unternehmer unter immer weiter steigenden hohen Steuern, schlechter Infrastruktur. Und sein bitteres Fazit lautet, es tut mir weh zu sehen, wie tief Deutschland in den letzten 2 Jahren gesunken ist. Das sind die Aussagen des Arbeitgeberbosses Herrn Dulger. Und ich meine, alleine wenn so ein Text in ausländischen Medien veröffentlicht wird, und wahrscheinlich wird er das und vielleicht ist er es schon, und die ausländischen Bürger blicken auf Deutschland, den einstigen Superwirtschaftsturbomotor, dann muss sich doch spätestens jeder fragen, was wird da gespielt, was ist da los?
Naja, vor allem diejenigen, die tiefer die Strukturen, also die Infrastrukturen dieser Architektur kennen, wie zum Beispiel ein Arbeitgeberverband, wie eine Gewerkschaft, wie irgendwelche Verbände oder sonstige Organisationen, wie Welthandelsorganisationen oder auch regionale Handelsorganisationen aufgebaut sind. Jeder weiß, ob das der Bauernverband ist oder eben halt der Arbeitgeberverband, dass die führenden Persönlichkeiten dort sehr stark im System eingebunden sind. Und das dauert eine ganze Zeit lang, bevor diese Funktionäre, die gut davon leben können und irgendwie immer mit ein Stückchen vom großen Trog und vom Kuchen abbekommen, bis die sich wagen, aufzustehen und zu sagen, okay, das geht so nicht weiter. Und das haben wir hier ganz deutlich bei dieser Situation. Das heißt, es ist weitaus höher anzusiedeln, wenn ein solcher Mensch eine solche Aussage macht, als wenn das ein Wissenschaftler macht, der zum Beispiel aus der Ökonomie kommt.
Ja, und während Deutschland, ja, da kommen wir auch gleich noch zu, aus der Kernkraft ausgestiegen ist, mal ganz salopp, großzügig, sportlich, schon mit der ehemaligen Stasi-Sekretärin, FDJ-Sekretärin Angela Merkel, die dann irgendwann Kanzlerin von Gesamtdeutschland geworden war und die das damals 2011 nach Fukushima entschieden hatte. Herr Habeck kommt jetzt aber mit seiner ganzen Energiepolitik mehr als unter Druck. Da ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Aber wir gucken mal nach England rüber. Und Großbritannien setzt auf einen gewaltigen Ausbau der Kernenergie. Übrigens ähnlich wie Frankreich, ähnlich wie viele skandinavische Länder. Und das machen die jetzt, um die Klimaauflagen zu erfüllen. Das ist jetzt die Argumentation. Bis 2050 sollen in Großbritannien nahezu alle Kernkraftwerke, die heute in Betrieb sind und eine installierte Leistung von rund 5 Gigawatt haben, stillgelegt sein. Parallel dazu sollen 24 Gigawatt zugebaut werden. Das entspräche, wie es hier heißt, 8 Anlagen vom Kaliber des Kernkraftwerks Hinkley Point im Südwesten von England, das derzeit im Bau ist und das übrigens sehr teuer wird. Und da sind auch nicht alle glücklich. Und da geht es schon zum Start um eine Leistung von 3200 Megawatt, die sich auf 2 Blöcke verteilen. Und tja, Andreas, es tut sich was im Energiemarkt. Und wenn wir jetzt sehen, dass die Kernkraft jetzt benutzt wird, um dem Klimawandel entgegenzukommen, haben wir wieder ein völlig neues Szenario.
Den angeblich menschengemachten Klimawandel natürlich. Das heißt, man hat damit natürlich der Atomindustrie einen Schub gegeben und gleichzeitig Deutschland in den Kot getreten. Das muss man ganz einfach mal so sehen, indem man nämlich ganz deutlich eine Regierung gesetzt hat dort in Deutschland, die eigentliche CO2-arme Energie, nämlich Atomkraftwerke oder Kernkraftwerke, heißt es ja richtig, komplett abschaffen, während andere Länder nämlich genau darauf bauen. Und da sehen wir eben halt, wie diese eigentliche Agenda dahintergehend aussieht. Du hast gerade von Frau Merkel gesprochen, als ehemaliger FDJ und auch als IM und was sie ja alles war in der DDR. Sie war ja eine Funktionärin des sozialistischen Systems. Und keiner hätte sich denken können, damals, ich übrigens auch nicht, als es dann hieß, die DDR tritt der Bundesrepublik bei, dieses sogenannte dieser Anschlussvertrag, man nennt es ja auch 2+4 oder Wiedervereinigung, aber unterm Strich gesehen ist ja die Bundesrepublik der DDR beigetreten. Denn letztlich ist es so gewesen, dass man offensichtlich schon wusste, nachhaltig, man schaffte in der Zeit der Wiedervereinigung den Mittelstand in der Bundesrepublik ab, hat schon die Konzentration zu neuen sozialistischen Strukturen aufgebaut. Und da stehen wir heute. Und heute können wir sagen, der Plan war offenbar ein ganz anderer, nicht die DDR. Er hatte verloren, sondern die Macht hatte die DDR als Grundlage genommen, nämlich für Unterdrückung von Menschen, hat gesagt, dieses Modell, das müssen wir jetzt auch auf den Westen übertragen. Natürlich wieder unter umgekehrten Vorzeichen, wie es ja heute auch noch läuft, in allem eigentlich.
Ha, eine neue Verschwörungstheorie, heute in die Welt gesetzt von Herrn Oberprofessor Dr. Andreas Popp. Ja. Das ist ja spannend. Also es ist absolut nachdenkenswert, was du da sagst. Aber so richtig gut funktioniert das nicht, weil wenn wir heute sehen, wer geht eigentlich in den Widerstand gegen die heutige Ampelpolitik, dann sind es die ehemals unterdrückten DDR-Bürger.
Das stimmt. Und die sind natürlich eine Minderheit von der Menschenmenge her. Das sind, glaube ich, 7-8 Millionen waren das, glaube ich, DDR-Bürger damals. Aber sie sind eben geprägt durch das System und haben die ganze Zeit, weil das DDR-System der Unterdrückung primitiv war. Es war durchschaubar. Wenn Karl Eduard von Schnitzler, einer der großen Protagonisten des DDR-Sozialismus im Fernsehen, so ein Propagandamensch, viele kennen ihn heute nicht mehr, gearbeitet hat, wusste jeder, dass das eben halt Lüge und Propaganda war. Heute ist die Propaganda so, dass sie eben halt subkutan unter die Haut angelegt wird und man es gar nicht so richtig merkt, wie das Ganze entstanden ist. Aber was man vergessen hat, die vierte Revolution, das war nämlich in den 70er Jahren die industrielle Revolution, die vierte, als die IT-Branche nach vorne kam und diese IT-Branche mittlerweile allen Menschen zur Verfügung steht, noch zumindest, und damit ein großes morphogenetisches Widerstandsfeld aufgebaut wurde und der Normalbürger heute über die nahezu identischen technischen Möglichkeiten der Kommunikation verfügt, wie es zum Beispiel auch das Pentagon kann. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Und aus diesem Grunde wird dieser Plan nicht aufgehen. Das macht natürlich wieder ein bisschen Licht im Herzen und auch ein bisschen Sonne ins Herz. Und damit geht es nach vorne.
Ja, man muss auch mit diesen kleinen Funken Sonne im Herzen arbeiten. Und die muss man schön hegen und pflegen. Anderes Thema dazu ganz kurz, ihr Lieben. Auch das ist, was wir mit den Wissenschaftlern hier besprochen haben. Was wichtig ist, um aus dieser düsteren Stimmung rauszukommen oder gar nicht erst hineinzukommen, ist sich zum Beispiel schöne Sachen vorstellen. Etwas, was nach Sieg aussieht, also zum Beispiel gerade hier in diesem Punkt, was dieses Ampelsystem angeht, dass die eben nicht durchkommen werden mit all dem oder dass zumindest der Einzelne einen Plan hat, wie er selbst damit umgehen kann, ohne in große Schwierigkeiten zu kommen. Das ist wirklich wichtig, dass man sich mit solchen Dingen natürlich auch außerdem schöner Natur und schöner Musik und guten Büchern umgibt, um in die Ruhe zu kommen. Das sind die besten und wichtigsten Dinge, die wir jetzt tun können. Und ich möchte hier in die nächste Meldung gehen. Die kommt von der Berliner Zeitung. Und da geht es eben um die Atompolitik von Robert Habeck. Und da könnte jetzt einiges Unbehagen kommen. Ein Redakteur des Cicero-Magazins, der hat Antworten gefordert. Der heißt Daniel Gräber und der klagt jetzt seit bald 2 Jahren auf Herausgabe der Akten, auf deren Grundlage das AKW ausbeschlossen wurde. Jetzt hat das Verwaltungsgericht in Berlin-Moabit mehrere Begründungen abgewiesen, mit denen Habecks Juristen einen Großteil der Dokumente gegenüber der Öffentlichkeit unter Verschluss halten. Die sollen das Zeug rausgeben. Und sie sicherten zudem zu, 3/4 der bislang geheimen Dokumente freizugeben. Und über die noch strittigen Unterlagen soll jetzt innerhalb der nächsten 2 Wochen ein Urteil fallen. Und das könnte interessant werden, erfreulich wahrscheinlich nicht. Hier heißt es, während der mündlichen Verhandlung im Verwaltungsgericht Berlin-Moabit, da haben die Beamten von Habeck um Argumente gerungen, haben um den heißen Brei geredet, warum sie die Dokumente doch geheim halten wollen. Andreas, was glaubst du, warum könnten die Dokumente geheim halten wollen? Was kann da drinstehen?
Naja, wir wissen ja mittlerweile, dass die gesamten Haushaltssituationen ja verfassungswidrig waren. Das heißt, wir haben ja in der Regierung Verfassungsbrecher. Eigentlich müsste der Bundesverfassungsschutz sich auf die Regierung konzentrieren. Und man macht einfach weiter mit dem Durchwurstelpragmatismus. Das sind die Tendenzen, die man hat in totalitären Systemen, dass man irgendwann sagt, was interessiert es die kritische Presse, was wir hier tun? Wir halten das einfach unter dem Deckmantel. Man operiert im Geheimen. Wir wissen es spätestens seit der Clan von Habeck mit Reichen, Greichen und wie die alle hießen und diese ganzen Gesellschaften, die dahinter hingen, aufgeflogen sind. Wieder Brüder und Freunde und Trauzeugen bei Hochzeiten plötzlich alle irgendwie involviert waren. Man sich gegenseitig die super Posten zugeschustert hat, die auf Kosten des Steuerzahlers funktionieren. Das heißt, wir haben ja hier mittlerweile eine organisierte Kriminalität am Werk. Das ist eine mafiöse Struktur der organisierten Kriminalität, die sich den Staat und die Steuerzahler zur Beute gemacht haben. Und damit sehen die auch nicht ein, dass sie in irgendeiner Form mit offenen Karten zu spielen. Es läuft ja ganz ungeniert. Das zeigt allerdings auch, wie weit sie mittlerweile am Limit sind, weil sie nämlich nicht mehr weiter wissen. Man versucht ja mit allen Methoden. Wir dürfen nicht vergessen, die Bauern stehen immer noch da und kämpfen. Die Spediteure kämpfen. Alles läuft auf Hochtouren und man arbeitet und man macht auf eigene Kosten. Das ist wichtig, dass hier die Energie auch reingeht, auch wenn die Medien nicht darüber berichten wollen, dürfen, sollen, was auch immer, durch eben halt diese Grundhaltung, die sie haben, kein Interesse mehr an der Wahrheit zu haben. Das ist der entscheidende Punkt.
Ganz genau. Und das hatte übrigens gestern Professor Hockerts auch gesagt, er hatte sich auf das WEF bezogen in Davos und hat gesagt, ja, wovor haben die denn Angst? Sie sagen, sie haben Angst vor Fake News. Aber in Wirklichkeit haben sie Angst vor der Wahrheit.
Genau, sie haben Angst vor der Wahrheit, genau wie die Regierung in Deutschland keine Angst hat vor den Demokratiefeinden, sondern sie haben Angst vor der Demokratie. Das ist der entscheidende Punkt. Immer umgekehrt denken, dann liegen wir richtig.
Ja, und wenn man sich die Gesichter dieser Politiker anschaut, wenn man in die Augen sieht, dann kann man auch, ich finde, das kann man so gut bei Ursula von der Leyen beobachten, gerade wenn sie über Fake News spricht, und irgendwie hat man den Eindruck, dass ihr die kalte Panik im Genick sitzt. Also das ist jetzt nur eine ganz persönliche Beobachtung meinerseits. Müssen wir auch nicht weiter drüber reden. Wir wollen noch mal hier auf Herrn Habeck und seine Geheimdokumente kommen. Und hier heißt es, also die argumentieren in seinem Ministerium, dass Energieengpässe nicht ausgeschlossen sind, wie sie zum Beispiel im Februar 2022 aufgetaucht seien. Und als der Ukraine-Krieg losbrach und die Gasimporte einbrachen. Und deswegen dürfe man die Akten nicht freigeben. Das hat ein Jurist des Ministeriums gesagt. Und er hat dann mit einem Horrorszenario gedroht, jetzt ganz aktuell, und hat gesagt, Deutschland könnte wieder im Energiechaos versinken, weil die Kernkraftwerke nicht mehr am Netz sind.
Ja, also natürlich könnte das, und das wird auch passieren. Und ehrlich gesagt ist das auch der richtige Weg, spätestens um dann, wenn nämlich ein Blackout droht. Und das ist ja der Punkt, der daraus abzuleiten ist, dass spätestens dann die Menschen wissen, okay, jetzt ist es wirklich der chaotische Zustand. Und dann beginnt offenbar erst die Neuordnung. Und ich sage die, du hast gerade Frau von der Leyen angesprochen und ihre gleichnamigen Darsteller. Und wenn ich mir das ansehe, im Prinzip, die müssen in Panik sein. Denn sollte der Rechtsstaat wieder in einer absehbaren Zeit Oberwasser gewinnen, und die Gefahr ist da für diese Funktionäre, dann ist die Gefahr groß, dass diese Leute vor Gericht stehen werden. Ob sie jetzt verklagt werden, ob sie jetzt angeklagt werden, das ist, oder verurteilt werden, ist eine zweite Geschichte. Aber sie gehören natürlich alle vor ein Gericht. Alleine die Corona-Geschichte führt schon dazu, dass so nahezu fast alle führenden Politiker vor Gericht gestellt werden müssen, weil sie gegen das Grundgesetz, gegen die Freiheit, gegen die Menschenwürde und so weiter verstoßen haben. Davor haben sie panische Angst. Deshalb diese schnelle Überschreibung des Hippocampus, dass man möglichst sich nicht an die guten Zeiten eines Rechtsstaats noch erinnert, weil man mit Panikbegriffen und Triggern das Gehirn überschreibt. Aber unsere Leute, die sind natürlich aktiv. Die Leute, die alleine eine solche Sendung wie heute bis jetzt mitgehört haben, haben damit schon bewiesen, dass sie nicht zu diesen Hippocampus-Behinderten gehören. Hippocampus-Behinderten gehören. Die gehören nicht dazu, sondern sie fordern sich permanent. Sie haben weiter Interesse an der Wahrheit. Und dadurch alleine werden diese Indexneuronen, die Genese dazu, also die neue Gruppierung der neuen Entwicklung dieser entsprechenden Zellen wird dadurch natürlich aktiviert, und das ist gut.
Jo, also da wird gar nichts überschrieben hier bei uns. Wir bleiben auf dem Posten. Hier heißt es noch bei der Berliner Zeitung, während dieser mündlichen Verhandlung, wo es um die Geheimdokumente geht, die um Himmels Willen nicht veröffentlicht werden sollen, damit der gute Herr Habeck, der Superminister, der Klimaminister, der Wirtschaftsminister, der Vizekanzler, bloß nicht in Misskredit kommt, ist er längst. Also ich meine, ist der Ruf erstmal ruiniert? Die könnten doch das Zeug einfach rausrücken jetzt. Das ändert doch schon kaum mehr was. Aber vielleicht kommt da eben doch etwas ans Tageslicht, was sich hier fast ein bisschen andeutet. Denn die Berliner Zeitung schreibt, kurios, Doppelpunkt. Während der mündlichen Verhandlung konnte Habecks Ministeriumsjurist nicht einmal sagen, ob der AKW-Rückbau in Deutschland umkehrbar ist oder nicht. Dann, während der Richter alle bislang der Öffentlichkeit unzugänglichen Dokumente aufzählt, der nächste Hammer. Der Richter nennt ein Vermerk, fragt Habecks Beamte nach der Art des Dokuments. Ihnen zufolge handelt es sich um die Übungsaufgabe eines Rechtsreferendars, die weder der Leitungsebene vorgelegen habe, noch Einfluss auf die Gesetzgebung gehabt habe. Trotzdem sei der Vermerk nach ihrer Kenntnis geheimhaltungsbedürftig. Der Richter, heißt es hier, konnte nicht mehr an sich halten und bricht in Lachen aus.
Ja, da kann man auch nur lachen drüber. Denn allein die Tatsache, dass es Geheimhaltungsdokumente gibt in einer Demokratie, dieser Artikel alleine schon, nur dieser letzte Absatz, hätte in den 80er Jahren, wir gehören ja schon einer älteren Generation an und haben auch die 80er Jahre, die 1980er Jahre politisch bewusst mehr oder weniger wahrgenommen. Wenn eine solche Situation gewesen wäre, das wäre Rücktritt, das wäre Misstrauensantrag gegenüber dem Kanzler und so weiter gewesen, das wäre ein Skandal. Wir haben heute so etwas wie damals Watergate-Skandal, Anfang der 70er Jahre in USA, haben wir heute am Tag in Deutschland 2-3 Mal. Wir sind überfrachtet mit Skandalen und das hat natürlich auch System.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn wir schlau sind, gewöhnen wir uns daran, das ist ja unsere tägliche Übung hier, dass man die Dinge wahrnimmt, aber sie nicht auf die Goldwaage legt, sondern als Beobachter abheftet unter der Überschrift, ich sage es jetzt mal so frei und frank heraus, jüngstes Gericht. Hier müssen einfach die Dinge jetzt offensichtlich werden die falsch laufen und wir sind mitten in diesem Prozess. Wir stecken auch mitten im Nadelöhr, wir sind da noch nicht durch, aber es zeigt sich doch immer mehr schon ein Lichtstreif. Und in diesem Beitrag hier heißt es, und das, ich meine, es geht ja nun wirklich jeden Bürger in Deutschland an, denn wenn die Energieversorgung nicht gewährleistet werden kann, und so sieht es ja aus, man fängt ja schon an mit Stromabschaltungen in Baden-Württemberg zum Beispiel, dann betrifft es einfach jeden. Und es werden wahrscheinlich, wie es hier heißt, noch etliche brisante Dokumente ans Licht kommen, die der Öffentlichkeit bislang verborgen waren. Und damit könnte rekonstruiert werden, wie das umstrittene AKW ausbeschlossen wurde. Und da ist zum Beispiel von einem Anschreiben im Rahmen eines Gesetzentwurfs die Rede, von Briefwechseln mit dem Kanzleramt, von Sprechzetteln für den Regierungssprecher Hebestreit sowie von Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Ministerien zum Streckbetrieb der Atomkraftwerke und auch der Name des Ex-Staatssekretärs Patrick Greichenfeld mehrfach während dieser Verhandlung, den musste ja Habeck entlassen, nachdem klar war, dass Greichens Trauzeuge Michael Schäfer auf seine Empfehlung hin zum Chef der staatlichen Energieagentur ausgewählt worden war und Greichen auch andere Familienmitglieder noch eingeschleust hatte. Da geht es ja um die Agora-Energiewende und so weiter. Also es ist wirklich ein verknotetes Durcheinander und wir werden sehen. Also die Berliner Zeitung schreibt, sollte das Cicero-Magazin in seiner Verwaltungsstreitsache gewinnen und Kopien der noch verschlossenen Dokumente erhalten, dann könnte das nicht nur für eine Blamage für Robert Habeck werden. Die Akten könnten auch die Debatte darüber neu aufkochen lassen, inwiefern der Atomausstieg ideologisch motiviert war und warum ihn das Wirtschaftsministerium trotz aller Bedenken und Warnungen eiskalt durchgezogen hatte. Was hier noch auffällt, Andreas, vielleicht noch ein Kommentar von dir dazu. Ein Journalist von Cicero klagt 2 Jahre lang, um diese Dinger öffentlich zu machen. Das ist wirklich mal eine Ausnahmesituation und eigentlich müsste es von der Sorte viel mehr geben.
Natürlich, aber da gibt es den Habeck-Regime-Clan. Der steht nämlich dagegen. Und das sind eben halt diktatorische Strukturen, natürlich nur als Figur. Ich weiß nicht, ob Herr Habeck das Abstraktionsvermögen hat, diese Dinge überhaupt zu durchblicken, aber er ist derjenige, der diese Macht repräsentiert. Und genau so ist es wichtig, dass eigentlich alle Organisationen in den großen medialen Komplexen anfangen, um endlich mal offene Karten zu bekommen. Ich möchte hier nochmal an das europäische 9-11 erinnern, was wir hatten, nämlich die Nord Stream 1 und 2 Geschichte. Bis zum heutigen Tage werden die Dinge unter dem Teppich gekehrt. Es wird weiterhin als geheim eingestuft. Herr Scholz hat damals gesagt, nach dieser Geschichte, wo Deutschland nachweislich zerstört wurde in der empfindlichsten Wirtschaftseinheit, nämlich dem Zustrom von Energie, hat er gesagt, wir werden den Täter ohne Rücksicht, wer das sein sollte, ganz deutlich nach außen tragen. Wir werden es bekannt geben und wir werden forschen. Und dann sind dort im Prinzip die Staatsanwaltschaften mit einer Handvoll Leuten mehr oder weniger gesteuert durch die Politik, wie wir heute wissen, das hat die Politik ja selbst gesagt, dass sie die Gerichte und auch die Staatsanwälte letztendlich steuern und es wird unter dem Teppich gekehrt. Das ist ja die Ursache, warum wir überhaupt über Atomkraftwerke und über deren Energie sprechen können. Wir hatten vor wenigen Jahren, das haben viele schon überschrieben in ihrem Hippo-Kontext, Campus, dass sie nämlich, wir früher zum Beispiel Gaskraftwerke hatten, die liefen. Damit konnten wir jederzeit Strom liefern, jederzeit die Energie liefern zu günstigen Preisen. Aber wir wissen heute, dass eindeutig aus bestimmten Richtungen aus dem Westen, nämlich diese Nord Stream 1 und 2 zerstört wurden. Und es wird der Täter nicht benannt. Alles unter Geheimtuerei. Und das hat mit Demokratie eben nichts zu tun, sondern totalitär.
Und was diese Energiepolitik dieser Ampel den Menschen und den gesamten Strukturen schon angetan hat, darüber haben wir heute, wie auch letztes Mal, wie auch vorletztes Mal, wenn wir über den Abbau von Standorten gesprochen haben, diskutiert. Aber das ist auch immer noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn das große Wunschprojekt der Grünen, nämlich die Umorganisation der Energiewirtschaft Deutschlands auf ein rein erneuerbares Modell mit Wasserstoff als Energiespeicher. Also nicht nur die Windräder, die jetzt immer brennen oder die Solar, sondern eben auch Wasserstoff. All das ist leider falsch berechnet worden. Das lesen wir hier im Portal News. Das ist das Nachrichtenportal des ehemaligen Bildchefs Julian Reichelt. Und da heißt es, diese Nachricht könnte das Luftschloss Energiewende zum Einsturz bringen. Dieses Mammutprojekt wird nämlich hunderte Milliarden Euro mehr als bisher gedacht verschlingen und zwangsläufig die Stromrechnungen von Millionen Deutschen in die Höhe schießen lassen. Man spricht hier von den Zahlen statt 250 Milliarden Euro. Das sind alles so Größenordnungen, da kann man sich nicht dran gewöhnen. Sollen es jetzt mindestens 500 werden?
Ja, und nochmal eine Milliarde sind immer 1.000 Millionen, um sich das nochmal klar zu machen. Also wir reden dann über 250.000 mal eine Million Euro, um die man sich als Rundungsdifferenz ein bisschen verrechnet hat. Woran liegt das? Das liegt nicht daran, dass die Wissenschaftler dumm sind, sondern man hat keine Wissenschaftler und keine Experten und Ingenieure herangesetzt, die das Ganze berechnen, sondern Ideologen. Das ist der Punkt. Das heißt, es sind inkompetente Personen damit beschäftigt gewesen. Wir wissen ja ganz eindeutig, ich werde jeden Tag seit Jahren überflutet, immer wieder mit allen möglichen E-Mails von Ingenieuren, die uns genau diese Dinge im Vorfeld erklären konnten, dass das Ganze nicht funktionieren kann. Das heißt, es geht eben nicht darum, dass man überhaupt interessiert ist, die Wahrheit zu machen. Man operiert aus meiner Sicht bewusst mit falschen Zahlen, um dann zu sagen, ups, wir haben uns verrechnet, aber die Fakten sind dann geschaffen und damit eben halt auch ein weiterer Stein gesetzt in Richtung eben halt der Agenda der Zerstörung des europäischen Wirtschaftsstandortes.
Ja, und konkret sei hier darauf hingewiesen, also bisher sollen 250 Milliarden Euro Investitionsvolumen bis 2035 gewesen sein, zum Beispiel für den Ausbau von Stromtrassen und Verteiler. Und das sollte bis 2030 schon 550 bis 750 Milliarden kosten, also weit mehr als eine Verdoppelung in kürzester Zeit. Die Vizepräsidentin der Netzagentur, Barbie Cornelia Haller, die sagt, ein dreistelliger Milliardenbetrag, und zwar ein niedriger für die Verteilnetzbetreiber, konkret können wir eine Zahl nennen, 150 Milliarden bis 2030 und zusätzlich ein höherer dreistelliger Milliardenbetrag für die Übertragungsnetzbetreiber, die sich möglicherweise im mittleren dreistelligen Milliardenbetrag aufhält. Und warum die Zahlen so brisant sind, das wird auch erklärt. Bisher war man ja eben von einer viel geringeren Zahl ausgegangen, also Kosten und diese ganze Misere, weißt du, wer die veröffentlicht hat, Andreas? Hier, mit dem hast du da auch schon ein Vorgespräch geführt, mit dem Outdoor Chiemgau, mit dem Mr. Blackout. Der hatte die Zahlen der Bundesnetzagentur nämlich zuerst veröffentlicht. Und der hat auch nach einer Konkretisierung gefragt. Und da ist Netzagentur-Chef Klaus Müller dazwischen gegangen. Der ist ja, gehört ja auch zu den Grünen und hat gesagt, es ist bei dieser Veranstaltung, wo das rauskam, es ist heute nicht unsere Intention, eine solche Zahl zu nennen, weil es uns heute um die Anreizregulierung geht.
Ja, und das ist interessant natürlich, diese Argumentation. Wir stellen uns das mal vor, dass ein privater Mensch, der ja auch einen gewissen Haushalt zur Verfügung hat, nämlich sein Einkommen. Und der möchte jetzt zum Beispiel mit seiner Familie ein Haus bauen. Und dieses Haus soll kalkuliert kosten 400.000 Euro. Alle Details werden minutiös durchgerechnet. Und jetzt stehe ich anschließend bei der Bank. Die Bank ist in der Lage, mir die 400.000 mitzufinanzieren. Ich habe ein gewisses Eigenkapital. Und ich gehe hin und sage dann anschließend zur Bank, ups, ich habe mich da verrechnet. Ich habe da ein paar Details nicht richtig berücksichtigt. Das kostet jetzt keine 400.000, das kostet jetzt 900.000. Und jetzt möchte ich gerne den Rest weiterfinanziert haben, aber natürlich zu denselben Konditionen, am besten auch zur selben Monatsrate. Dann schmeißt der Banker mich raus und was dann passiert ist, das Bauprojekt wird abgebrochen. Wenn ich mich mit solch einer Fehlkalkulation nach außen wage, dass ich mich um mehr als das Doppelte verrechnet habe, dann muss das Projekt abgebrochen werden. Ist euch schon mal aufgefallen, diese Diskussion findet niemals statt. Es geht nur darum, wem können wir jetzt noch weiter Geld wegnehmen, also Steuern generieren. So nennt man das, Leute auspressen, so kann man es einfach ausdrücken, um diese Fehlkalkulation unserer Agenda der Zerstörung weiterhin zu finanzieren. Das ist der Unterschied.
Danke. Ihr Lieben, da kommt noch eine Meldung. Und wir hatten ja neulich schon berichtet, dass die Autovermietung Hertz, also die weltweit agierende, dass die künftig weniger E-Autos anbieten will, denn der Grund sind nicht nur eine Menge Beschwerden, sondern auch die unsicheren Restwerte, die übrigens auch auf private Autokäufer zukommen könnten. Und ein Experte, der hier befragt wird beim Fokus, der spricht davon, dass sich gerade eine Riesenwelle aufbaut gegen das Elektroauto per se. Also nicht nur in Deutschland, sondern überall. Und das wird wohl, dieser Teilrückzug von Hertz, das wird wohl der Ausdruck eines größeren Rückgangs sein. Denn auch die Restwerte sind in Mitleidenschaft gezogen. Und Ferdinand Dudenhöfer, der ist vom Bochumer Center Automotive Research, der stellt fest, dass eben auch die Vermieter, die Leasinggesellschaften, die Händler und schließlich auch die Gebrauchtwagenkäufer immer verunsicherter seien und er warnt als sogenannter Autopapst, denn diese gebrauchten E-Fahrzeuge werden wie heiße Kartoffeln, das ist sein O-Ton, in der Verwertungskette weitergereicht, was zu Verlusten führen muss. Und Dudenhöfer sieht die größten Risiken bei den Herstellern, die jetzt bereits ihre Elektromodelle mit hohen Rabatten in den Markt zu drücken suchten. Privatleute, die meist bei Gebrauchtwagen zugriffen, müssten genau prüfen, ob sie sich ein Auto zulegten, dessen Werteentwicklung extrem unsicher ist. Und im Zweifel greifen die Leute dann auch wieder zum Verbrenner.
Ja, natürlich, wenn sie eins und eins zusammenzählen können. Hier mutet es ja wirklich an, dass die Bundesregierung hier ebenfalls einen Betrug begangen haben könnte. Ich sage das bewusst im Konjunktiv. Beim Verfassungsurteil über den Haushalt wissen wir, dass es ein Betrug und ein Verfassungsbruch war. Übrigens aus meiner Sicht sogar wieder besseren Wissens, denn sie sind darauf hingewiesen worden, dass es verfassungswidrig ist, bevor sie diesen falschen Haushalt verabschiedet haben. Und hier haben wir eine ähnliche Situation. Genauso wie man versucht hat, über den Staat mit Steuergeldern wiederum die Leute dazu reinzudrängen, sich diese komischen Elektrofahrzeuge zu kaufen. Damit nebenbei übrigens die gesamte Autoindustrie zerstört hat. Das ist ja noch der zweite Punkt. Das ist eine ähnliche Situation wie mit diesen Wärmepumpen. Man hat die Wärmepumpen versucht, in den Markt reinzubekommen. Und ich kenne heute nur Leute, die sagen, hätte ich das bloß niemals gemacht. Das ist für mich unkalkulierbar. Allein wenn der Strom ausfällt, habe ich eben halt auch keine Wärme mehr. Da war mir vorher meine Gasheizung eben halt wesentlich wichtiger. Und das fällt jetzt eben halt auf die Füße. Und wer kauft denn einen gebrauchten Wagen mit einem Akku, wo jeder weiß, dass eine Batterie nicht besser wird, wenn sie älter wird? Keiner hat doch wirkliche Referenzwerte, wie lange so ein Auto überhaupt hält. Also ganz logisch.
Und hier heißt es noch weiter, dass natürlich, das ist ja ähnlich wie bei diesem Wärmepumpenheizgesetz, da sind ja auch Subventionen zugesagt worden und da hieß es plötzlich, ach nee, das machen wir jetzt doch lieber anders. Und auch hier bei den E-Autos, Dudenhöfer sagt, statt der zugesagten Vollförderung von klimafreundlichen E-Autos bis Ende nächsten Jahres, seien die staatlichen Prämien bereits im letzten Jahr auf Null gesetzt worden, bei jedem Zwischenschritt mit äußerst üblen Folgen für die Restwerte. Und auch die Motorenlegende Fritz Indra hat im Interview vorausgesagt, das Elektroauto wird scheitern.
Ich meine, man braucht kein Abitur dazu, um das rauszubekommen. Es gibt einfach eine viel zu kurze Forschungszeit, um zu sehen, wie ein Elektroauto überhaupt auf Dauer nachhaltig zu nutzen ist, besonders für die Menschen, die nicht nur in der Stadt von A nach B zum Einkaufen fahren. Da mag das ja alles noch klappen, wenn man da so einen kleinen Smart hat und zu Hause seine Steckdose, um mal eben zum Einkaufen zu fahren. Wir haben hier auf unserem Grundstück zum Beispiel auch ein kleines Elektro-EV, das ist also quasi so ein kleines ATV, so ein Motorrad auf vier Rädern gewissermaßen, aber mit zwei nebeneinander, die dort sitzen können, mit so einer hinten einer Heckklappe, wo man noch was draufpacken kann. Und dafür ist das okay. Aber in dem Moment, wenn ich damit auf die Straße gehe, dann habe ich natürlich schon Muffe, dass ich irgendwann hängen bleibe. Und die Leute, die ein Elektrofahrzeug haben, die haben eigentlich alle zwei große Ps in den Augen für Panik, weil sie hoffen, noch zur nächsten Elektrostation zu kommen, wo sie wieder auftanken können.
Ja gut, hier kann man ja so ein Ding auch an den Stecker hängen. Und das kann man auch in der Stadt zum Beispiel, wenn man da so ein kleines Elektrofahrzeug hat, das haben wir ja bei Freunden auch gesehen, das ist dann eine prima Sache, aber sobald man sich auf die Strecke legt, geht es doch gar nicht mehr. Wir haben noch eine gute Nachricht hier zum Schluss, ihr Lieben, und die kommt von einem ausländischen Portal, Vietnam News, und da scheint man offenbar mit korrupten Politikern, mit unfähigen Politikern, mit unehrlichen Politikern nicht lange zu fackeln. Und da heißt es, da sind jetzt mehrere ehemalige Gesundheitspolitiker wegen Bestechungsgeldern im Covid-19-Skandal verurteilt worden für Knast. Also der ehemalige Gesundheitsminister Tan Long wurde wegen der Annahme von Bestechungsgeldern im Covid-19-Test-Kit Skandal zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Generaldirektor muss für 29 Jahre ins Gefängnis. Dann, also der Gesundheitsminister soll Bestechungsgelder in Höhe von über 2 Millionen US-Dollar bekommen haben. Der nächste wurde zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt wegen Verstoßes gegen die Ausschreibungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen. Und ein anderer zu 15 Jahren Gefängnis wegen Bestechung. Der stellvertretende Generaldirektor von Viet A, ist auch eine Gesundheitsinstitution, wurde wegen Verstoßes gegen die Ausschreibungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen zu 7 Jahren und auch wegen Bestechung nochmal für 15 Jahre in Knast geschickt. Ein ehemaliger Minister für Wissenschaft und Technologie wurde zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er gegen die Vorschriften über die Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen verstoßen und dadurch Verluste und Verschwendung verursacht hat. Und der, es heißt, alle Angeklagten hätten ihre Verbrechen aufrichtig gestanden und sind einverstanden damit, dass sie eben in den Knast jetzt viele Jahre wandern müssen. Und zwei dieser Verurteilten, die waren für die Überwachung, Verwaltung und Organisation eines Forschungsprojekts verantwortlich. Da ging es eben auch unter anderem um Tests. Und beide wussten, dass die Forschungsergebnisse dem Staat gehörten, haben aber illegale Handlungen dennoch vorgenommen, um der Firma zu helfen, die Forschungsergebnisse in Privateigentum zu verwandeln. Also das sind ja da schon ganz schöne Vorkommnisse. Ja. Aber ich denke, vielleicht gar nicht so anders als in vielen anderen Ländern.
Warum schießt mir da gerade durch den Kopf, dass man mal so den ganzen Textnachrichtenverlauf von Frau von der Leyen einfach mal checken sollte? Vielleicht könnte man da fündig werden. Und wenn man dort fündig würde, quasi an der Spitze, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, das wissen wir. Und wenn man das mal durchgehen würde, ich glaube, wenn wir mal alle, die Geld bekommen haben oder Vorteile genossen haben, Korruption ist ja so vielseitig mit irgendwelchen Vorzügen, die man bekommt und so weiter. Ich glaube, dann könnte es mal ganz schnell sein, dass ein großer Teil der gesamten gängigen Politik im Westen plötzlich Stammheim überfüllen würde. Das ist einer der größten Knasts, die wir haben.
Dankeschön, Herr Popp, für diesen Schlusskommentar. Ihr Lieben, die Hälfte der Woche haben wir rum. Wir hören und sehen uns, also wir beide sehen uns auf jeden Fall am Freitag wieder. Wir alle hören uns am Freitag. Andreas versucht, die Kapelle zu finden, die gerade noch in der Kantine ist. Aber da kommen sie schon hereingehetzt und fiedeln munter drauf los, unsere Schlussmelodie. Wir hören uns zum Abendgebet.
Genau. Während ich hier dirigiere, sage ich auch ganz kurz Tschüss und alles Liebe.